für die Predigt heute Morgen. Der ist so lang und deshalb habe ich ihn also auch gerne abgegeben und dass wir ihn erstmal so hören können. 1. Thessalonicher ist schon mal so ein Bibelabschnitt, den man also relativ selten liest. Der Thessalonicher Brief ist der erste Brief des Paulus an eine Gemeinde in Europa. Ob Paulus vorher schon irgendwelche anderen Gemeinden angeschrieben hat, wissen wir nicht. Es ist der erste und damit auch der älteste Brief, den wir überhaupt haben von Paulus. Und er ist damit auch das älteste Schriftstück im Neuen Testament. Und man merkt das also auch, wenn man es liest, ne, dass da also so ein Gedankengut drin ist, was uns bei heute schon gar nicht mehr so stark interessiert und was auch in der ersten Gemeinden schon schwierig wurde. Aber eben der Glaube lebt und das erfahren wir hier. Deshalb will ich also erst noch einmal kurz darstellen, wie es denn überhaupt zu diesem Brief gekommen ist. Wer weiß, wo Thessalonich liegt in Griechenland? Du. Das ist das heutige Saloniki. Ich will jetzt keinen weiter abfragen. Saloniki, direkt am Meer gelegen ist es. Und Saloniki war also damals an einer wichtigen Handelsstraße, die von Rom nach Konstantinopel und von dort aus weiter in den Osten ging, also auch Kontakt zum Beispiel zur Seidenstraße und so weiter hatte. Also ein ganz wichtiger Handelsweg und Thessalonich war deshalb auch eine sehr große Stadt. Also die stand dem Rom nicht allzu viel nach. Da war wirklich was los. Das war eine sehr, sehr große Stadt mit einem ganz bunten Völkergemisch. Und dort kommt Paulus hin. Es ist die zweite Station, die er auf europäischem Boden betreten hat und gefunden hat. Die erste war Philippi. Das kennen wir sicher, wer die Apostelgeschichte gelesen hat, der hat das sicher noch im Ohr. Die erste Station war Philippi und dort hat Paulus eine Gemeinde gründen können. Aber es war auch eine ganz tolle Gemeinde, die haben Paulus auch weiterhin unterstützt zum Beispiel. Aber Paulus musste da ziemlich schnell fliehen sogar, weil die Juden damals ziemlich eifersüchtig waren, sage ich mal so, auf die Erfolge, die Paulus hatte. Und sie haben ihm ganz schön Dampf gemacht und dann war es also sinnvoller, sein Leben nicht zu riskieren, sondern wirklich wegzuziehen. Die zweite Station, wo Paulus hingekommen war, war Thessalonich. Und dort passierte ihm was ganz Ähnliches. In Thessalonich gab es eine Synagoge, also das war auch eine große Judenschaft dort. Und Paulus hatte sich das ja immer so gemacht, dass er zunächst einmal in die Synagogen ging und dort den ersten Kontakt fand. Und auch dort hat er sehr schnell Zugang gefunden, vor allen Dingen zu den Leuten, die gerne Juden werden wollten. Man nannte man Proselyten, also diejenigen, die übertreten wollten zum Judentum. Das war eine ganz attraktive Angelegenheit damals. Und von den Proselyten haben sich also eine ganze Menge von der neuen Botschaft, die Paulus verkündigte, anstecken lassen und haben sie aufgenommen. Und es gab also auch einige Griechen, die das gemacht haben, die plötzlich zu Christen wurden, wenn man so war. Also dieses Evangelium, das der Paulus da verkündigte, das anzunehmen. Und man muss denken, dieses Evangelium war damals gerade 20 Jahre alt. Das war im Jahr 50 nach Christus, also ganz am Anfang überhaupt der Christengeschichte. Und Paulus ist wohl nur eine relativ kurze Zeit in Thessalonich geblieben. Die Apostelgeschichte sagt, 3 Sonntage sei er in die, also nicht Sonntage, Sabbate natürlich, sei er in die Synagoge gegangen. Manche schließen daraus, er war nur 3 Wochen lang da, aber ist ja eigentlich nicht so gesagt, es könnte also auch ein bisschen mehr sein und es liegt wohl auch nahe, denn die Gemeinde aus Philippi hat also 2-mal eine Sammlung gemacht für den Paulus und ihm das also so weit weggebracht wie hier nach Köln ungefähr, ne, so weit liegen die Städte auseinander. Nur eben, dass es damals keine Straßenbahn und keine Autos gab, sondern dass man das laufen musste. Aber man musste ja zwischendurch auch so eine Sammlung organisieren und das 2-mal, ich denke, das wird in 3 Wochen nicht möglich gewesen sein. Deshalb gehen wir mal davon aus, dass es ein bisschen länger war. Aber zumindest hat die Zeit nicht ausgereicht, dass der Paulus überzeugt war, diese Gemeinde kann schon aus eigener Kraft existieren. Und trotzdem kam also wieder so eine Sache, die von der Judenschaft angezettelt worden war, dass er also unter Druck geriet, dass er bei der Stadtverwaltung angezeigt wurde und dass er besser weggegangen ist mit seinen Arbeitskollegen, mit seinen Mitmissionaren, die unterwegs waren mit Silas und Timotheus, mussten sie praktisch wieder fliehen zum 2. Mal. Und Paulus ist dann nach Athen gezogen erstmal. Vorher war noch Berea, also so eine weitere Station. Da ist er dann auch von der Hauptstraße abgebogen, die also direkt nicht nach Rom geführt hätte, sondern ist nach Griechenland weitergezogen. Und unterwegs hat er dann den Timotheus wieder zurückgeschickt und wollte doch mal gucken, was passiert denn da eigentlich in Thessalonich? War jetzt die ganze Sache umsonst oder wie sieht's da aus? Die waren unheimlich gespannt, die 3. Der Timotheus ist also wieder zurückgegangen. Paulus ist in Athen gewesen, aber in Athen hat er keinen Fuß auf den Boden bekommen. Und er ist dann weitergezogen nach Korinth und hat dort eine neue Gemeinde gegründet. Und in Korinth hat ihn auch der Timotheus wieder getroffen. Und Timotheus brachte dann eine ganz tolle Nachricht. Er sagte, die Gemeinde in Thessalonich läuft ganz toll. Dieser Glauben, der da geweckt worden ist, der ist wirklich selbstständig geworden. Die haben also, die können leben. Und Paulus ist natürlich völlig, der freut sich wahnsinnig. Und diese Freude, die kommt also auch durch. So schreibt er den Thessalonicher dann. Das ist unser erster Brief, den wir hier haben. Und so sagt er ihnen eben auch, wenn wir für Gott, an Gott beten, wenn wir danken für euch, dann fällt uns das also immer wieder ein, mit welcher Selbstverständlichkeit ihr euren Glauben in die Tat umgesetzt habt. Mit welcher, ja, und das war für ihn ganz faszinierend, das fand er also ganz irre. Da hätte er überhaupt nicht so mit gerechnet. Und deshalb, ich denke, dieser Text sagt uns also irgendwo was aus der Anfangssituation der Mission. Und das ist für mich also auch so der Auslöser gewesen, also diesen Text auch wirklich hier heute zur Predigt zu nehmen, weil wir ja auch irgendwo dabei sind, uns also mit Missionen zu beschäftigen. Und ich habe mir gedacht, ist da vielleicht auch irgendwo was für uns mit dabei, was wir gebrauchen können, was uns anregt für unsere Denken hier. Ich bin gestolpert über den Satz in Vers 5, denn als wir euch das Evangelium von Christus brachten, da habt ihr nicht nur das Wort gehört und aufgenommen. Nein, Gottes Macht ist unter euch wirksam geworden. Sein Heiliger Geist erfüllte euch und gab euch volle Gewissheit. Ihr wisst selbst, wie sehr ich mich gemüht habe, euch das Beste zu geben. Aber was mich also irgendwo bewegt hat, ist so diese Sache von Paulus. Paulus ist ja auch ein Kopfmensch gewesen, dass er sagt, das, was ich euch gepredigt habe, das war eigentlich gar nicht das Zentrum, das war gar nicht das Wichtige. Die Worte, die da alle gefallen sind, waren gar nicht das Wichtige. Sondern was dazu kam, war irgendwo eine Sache, die er gar nicht selber in der Hand hatte. Das war etwas, was er mit Macht Gottes beschreibt, mit Heiligem Geist und mit Gewissheit. Diese drei Stichworte, die haben mich also irgendwie berührt und haben gedacht, das ist ein Thema für heute. Mich wundert vor allen Dingen, dass der Paulus sich auch darüber Gedanken macht, was passiert denn eigentlich oder was muss passieren, damit ein Mensch seinen Glauben ablegt und einen anderen Glauben annimmt. Ich glaube, über so eine Frage haben wir uns überhaupt noch nie Gedanken gemacht. Wir kommen also immer von dem Denken her, wie müssen wir denn das Wort weitergeben? Wie müssen wir, ist okay, das Evangelium weitergeben? Wie sollen wir uns einstellen? Was müssen wir sagen? Was kommt denn an? Und so, wir denken also immer irgendwo von uns aus. Und der Paulus hat also das andersrum gemacht. Der hat also durchaus gesehen, was das bedeutet, wenn jemand seinen Glauben wechselt. Das ist ja nicht nur einfach eine Meinung zu ändern. Eine Meinung zu ändern, ich weiß, wie schwer das schon alleine ist, wenn man eine Meinung ändern soll. Aber Glauben ist ja eine Lebenseinstellung. Glauben, das ist ja was, das viel tiefer geht. Da ist man drin aufgewachsen zum großen Teil, meistens. Bei den Griechen damals mit Sicherheit, die waren in diesem Denken aufgewachsen, die haben gar nichts anderes gekannt. Ihr ganzes Gefühlskorsett, sage ich mal so, war von diesem Glauben geprägt. Und das einfach abzulegen, ich denke, das ist unheimlich schwer. Beispiel dazu habe ich jetzt, was also nicht vom Glauben handelt, sondern einfach von ganz normalen Dingen, habe ich vor kurzem im Fernsehen gesehen. Da sprach also einer, der sich seit 1980 mit dem Klimawandel beschäftigt, wissenschaftlich beschäftigt. Der sprach also davon, dass jetzt ja auf einmal, zu Anfang war also das überhaupt kein Thema, die Leute haben gedacht, die spinnen. Dann auf einmal kam also ein Umschwung und man hat also Beschlüsse gefasst, politisch auf politischer Ebene Beschlüsse befasst, wir wollen etwas dagegen tun. Klimakonferenz. Ne? Und er sagt, die Zahlen sprechen ein ganz anderes Bild. Die Zahlen zeigen an, dass sagt, seitdem man also etwas tun will, sich praktisch nichts verändert hat, die Sache eher schlechter geworden ist. Beispiel dafür, was das heißt, eine Meinung zu ändern. Ne? Da passieren auf einmal Dinge, die wir gar nicht in der Hand haben. Irgendwo, ja, ich weiß nicht, woher kommen sie? Sind das Massenprobleme? Sind das Probleme, die vielleicht die ganz Großen steuern? Sind das Interessen, die aus der Wirtschaft kommen? Oder wo spielen die Menschen nicht mit? Sind die Politiker machtlos? Es zeigt mir also, wie schwer das ist, so eine Meinung oder eine ganz tiefe Einstellung zu verändern. Und der Paulus sagt das ganz genau, das Wort Gottes, also das Evangelium selbst, ist eine Sache, die nicht nur in Worten besteht, sondern das Evangelium hat in sich eine Kraft. Er sagt, wenn man das auf der Wortebene sieht, hat er mal so ausgedrückt, dann würden die Juden sagen, das ist ein Skandal. Wenn also einer, der am Kreuz gehängt, der verflucht ist, wenn der plötzlich der Retter der Welt sein soll. Die Griechen sagen, das ist Blödsinn. Einer, der tot ist, der kann nicht der Retter der Welt sein. Und Paulus sagt, ich schäme mich dieses Evangeliums nicht, denn es ist eine göttliche Kraft. Und hier im Thessalonicher Brief im ersten hat er das eigentlich als erstes so reflektiert aus der Erfahrung, die er gemacht hat, dass nämlich er, mit seinen Worten kann er ganz viel reden, aber was eigentlich geschehen ist, ist, dass die Menschen nicht vor, ein System übernehmen, sondern dass sie plötzlich Gott begegnen. Da ist Gottes Macht, sagt er. Da ist eine Dynamis, eine Kraft, die von Gott ausgeht. Und deshalb staunt Paulus auch so ganz doll darüber und freut sich darüber, mit welcher Selbstverständlichkeit ihr euren Glauben erfahren habt, umgesetzt, in die Tat umsetzt. Und ja, auch ja, am Schluss hat er das also auch nochmal formuliert, wie freundlich ihr uns aufgenommen habt und dass ihr nicht länger die toten Götzenbilder anbetet, sondern zu dem lebenden, lebendigen, wahren Gott umgekehrt seid und ihm allein dient. Da ist also eine Kraft Gottes drin. Und ich denke, das ist auch ein Thema, was wir also zu bedenken haben. Wir machen uns ja auch so viele Gedanken, wie können wir denn irgendwo an die Menschen herankommen? Was muss man denn sagen, also um irgendwo Menschen mit dem Glauben zu konfrontieren und Menschen zu finden? Müssen wir sie überzeugen? Müssen wir sie überreden? Müssen wir vielleicht sogar Druck anwenden, wie das unsere Väter oft getan haben? Der Paulus hat also einfach diese Erfahrung gemacht, in diesem Evangelium selbst liegt eine Kraft. Und wenn wir das Evangelium sagen, wir brauchen es eigentlich nur weiterzutragen. Wir müssen es nennen, wir müssen es bezeugen. Aber wir müssen nicht überzeugen, wir können nicht überzeugen. Sondern indem wir es nennen, wird dort eine Kraft sichtbar und Gott selber tritt dann ein und wird Leute überzeugen. Und ich denke, wir erleben das auch hier, dass so manche Leute kommen mit Fragen, mit Antworten, mit Erfahrungen Gottes und die kommen dann zu uns. Und also der Paulus hat recht, denke ich mal, damit. Gott wirkt also immer noch damit. Und das sollten wir, glaube ich, auch bedenken, wenn wir uns diesem Thema Mission widmen. Wir stehen da nicht allein. Wir haben da eine Kraft Gottes zur Verfügung und die gilt es also auch irgendwo, ihr gilt es also den Raum zu schaffen. Und weiter sagt Paulus, nennt er das zweite Stichwort, ihr habt das Wort nicht alleine gehört, sondern es ist Gottes Kraft und sein Heiliger Geist erfüllt euch. Da haben wir das zweite große Stichwort, Heiliger Geist. Was verstehen wir alle so unter Heiligen Geist? Und unsere, ich sag mal so, unsere Erfahrungen damit stammen eigentlich so aus einem Randgebiet, was Heiliger Geist alles bedeutet. Also mir fiel als erstes also ein wieder Geistesgaben, ne, und das was also Heilkräfte und die verschiedenen Sprachen und die auffälligen Sachen, die so von bestimmten Leuten auch nach vorne gespielt sind und die auch wirklich biblischen Hintergrund haben. Aber auf der anderen Seite, was der Paulus hier anspricht als Beispiel für den Heiligen Geist, das ist also nicht, sind nicht diese auffälligen Sachen, sondern das ist was ganz anderes. Es ist, mit welcher Liebe ihr für andere sorgt. Und das ist mir erst aufgefallen, als ich mal gelesen habe, was der Paulus also auch über Frucht des Heiligen Geistes, also das, was Heiliger Geist hervorbringt, geschrieben hat. Das sind nämlich nicht die Charismen in erster Linie, sondern in erster Linie die Veränderung in jedem einzelnen Menschen. Die Veränderungen, die Frucht des Geistes, sagt er, ist Liebe, ist Freude, ist Geduld. Und er hat eine ganze Menge andere Bezeichnungen noch. Die Besonnenheit fällt mir gerade noch ein. Lest doch mal nach, in Galater 5 steht das. Also in erster Linie geht es also um Liebe, sagt er, um dieses freundliche Zugewandtsein, um Interesse an dem Nächsten, an sich an dem Nachbarn zu haben. Und das, glaube ich, war auch das Wichtigste, was die ersten Christen überhaupt mitgebracht haben. Die sind ja von Jerusalem irgendwo weggekommen durch Verfolgungen, weil sie also unter Stress geraten sind. Und sind also meistens sogar in ganz kleinen Gruppen nur irgendwo in kleine Dörfer und in andere Umgebungen gekommen. Und was sie da gemacht haben, war einfach den Leuten zugewandt zu sein. Und das war das wichtigste Mittel der Mission. Und dann haben sie dazu erzählt, was sie denn miterlebt haben. Die beiden Sachen passen zusammen, gehören zusammen. Das Dritte, was Paulus sagt hier, ist, der Heilige Geist erfüllt euch und gab euch volle Gewissheit, so übersetzt, also hier die, wie heißt das, die Hoffnung für alle, ne? Ach ja, ich habe diese Übersetzungsnamen nicht so richtig drauf. Diese moderne, lockere Übersetzung, die so gut eingängig ist. Das Wort, was dahinter steht im Griechischen, trifft auch wirklich Gewissheit. Allerdings, es meint also so, dass etwas irgendwo zur Fülle kommt, zur Fülle beigetragen wird. Also was jetzt genau, der Eimer ist nachher randvoll, könnte man so sagen, im Bild. Gewissheit ist insofern schon das Richtige. Andere übersetzen mit Zuversicht. Und ich finde das also eigentlich ein schöneres Wort dafür als Gewissheit. Gewissheit hat schon so was Statisches und was Festes. Zuversicht hat noch viel mehr Dynamik drin. Und Zuversicht ist noch nicht festgelegt auf bestimmte Sachen. Deshalb würde ich also lieber so übersetzen mit Zuversicht. Auch andere Übersetzungen schreiben das also auch so, die Züricher zum Beispiel und auch Wilkens etwa, ne, bei anderen. Also das liegt also auch im Wortbegriff, in der Bedeutung mit drin, hat nur eben nicht diese absolute Festigkeit, die von in diesem Gewissen, Gewissheit steckt. Aber Zuversicht ist das Stichwort. Zuversicht auch als eine Gabe, die im Evangelium drin steckt und die von Gott gewirkt ist. Und das ist, glaube ich, genau das, was der Paulus zum Beispiel mitbekommen hat, dass er nach der Erfahrung in Philippi und der Erfahrung in Thessalonich nicht aufgehört hat mit seinem Missionseifer, sondern immer weitergemacht hat. Und er hat immer irgendwo den Druck gespürt und immer die Gegnerschaften gespürt. Aber er hat also auch irgendwo gewusst, die Sache hat einen Erfolg, die Sache führt weiter, die Sache kommt zu einem Ziel. Das Evangelium hat eben diese Kraft und das Evangelium führt da weiter. Ja, Zuversicht ist also so ein Stichwort, und ich denke auch, das ist für uns, glaube ich, auch ein wichtiges Wort. Wie gehen wir denn so mit unserer Situation im Moment um? Ist das also so etwas, dass wir zuversichtlich sein können? Können wir also so in die Zukunft hineingehen bei all den Problemen, die da sind? Ich denke, da haben wir bestimmt eine ganze Menge noch dran zu arbeiten an dem Thema. Und uns das also irgendwo von Gott schenken zu lassen, als eine Botschaft, die in dem Evangelium mit drin steckt, als eine Sache, die Gott entwickeln will. Das ist, glaube ich, so eine Herausforderung auch für uns, was wir damit machen können. Denn hier im Text kommt es also auch ganz deutlich dran, Paulus schreibt den Thessalonichern, ihr habt mit einer ganz großen Freude das Evangelium aufgenommen. Diese Freude ist also das Zentrum praktisch so, dass die wichtigste Emotion, die Thessalonicher bewegt haben, die sie ihren Glauben also irgendwo auch sinnvoll und interessant machten. Und die, ja, es ist irgendwo der Motor in der ganzen Sache. Und so seid ihr auch für die ganzen anderen Christen in der ganzen Welt, Paulus sagt gerade 20 Jahre nach Anfang, also für die wenigen, die es da schon gab, so seid ihr für die alle zum Vorbild geworden. Was mich bewegt hat irgendwo ist auch, bis jetzt sind also so gut wie keine theologischen Fragen hier genannt worden. Es ging also immer irgendwo um Einstellungen, um spontane Dinge. Und das Einzige, was der Paulus theologisch hier formuliert, ist die Frage der Wiederkunft. Der Wiederkunft Jesu. Bruder, ich habe also gedacht, wann willst du darüber überhaupt reden? Weil dieses Thema ja bei uns nicht unbedingt immer an der Spitze steht. Ne? Und vor allen Dingen auch, weil das sogar in der Zeit damals eine Sache war, die Wiederkunft, dieses Erwarten der Wiederkunft Jesu noch zu eigenen Lebzeiten, so hat Paulus das ja verkündigt damals, hat sich nicht bestätigt. Wir warten im Grunde immer noch darauf, sind 2000 Jahre hin. Und schon Lukas hat also dieses Denken gesprengt dadurch, dass er eine Geschichte einbaute für das Christentum. Und er hat in der Apostelgeschichte den Weg beschrieben des Christentums von Jerusalem bis ins Zentrum der Welt, bis nach Rom. Da wird also schon dieses theologische Denken wird da schon erweitert oder verändert. Wie gehen wir mit diesem Thema um und vor allen Dingen, wie geht der Paulus damit um? Das war mir also auch eine wichtige Frage. Der letzte Satz hier ist dafür, denke ich mal, entscheidend. Jeder weiß auch, wie sehr ihr auf Gottes Sohn wartet, auf Jesus, den er von den Toten auferweckt hat und der für alle sichtbar wiederkommen wird. Er allein rettet uns vor dem Zorn Gottes im kommenden Gericht. Ich habe da auch wieder so viele Fragen dran. Und ich glaube, über dieses Thema kann man auch nicht hier so erschöpfend in einer Predigt reden. Was mir auffällt, oder ich möchte so ein paar Kleinigkeiten sagen dazu. Und zwar erst einmal, dieses kommende Gericht ist Gottes Gericht. Und wir sind nicht die Richter, sondern uns gerade ist gesagt, ihr sollt nicht richten. Und genau das, glaube ich, haben wir getan. Daran krankt im Moment unsere Gemeinde, weil es viel zu viele Richter gegeben hat. Bei uns. Wir haben nicht zu richten, sondern Paulus hat also auch nicht ein Gericht als das Zentrum dargestellt, sondern gerade die Rettung vor dem Gericht. Das war sein Thema. Und man muss also gar nicht erst einmal das Gericht ausmalen, bevor man die Rettung nicht darstellen kann. Für ihn war es wichtig, von der Rettung zu sprechen. Und deshalb kam die Freude. Und deshalb kam die Bewegung in Gang. Und das ist für uns, glaube ich, auch die Frage, wie können wir denn wieder von Rettung sprechen? Und auch da kann ich jetzt nicht in 5 Minuten hier erschöpfend drüber Auskunft geben, aber ich denke mal so, das Wichtige ist also auch, dass dieser Gedanke, ein Gedanke, eine Kraft aus der Kraft Gottes herauskommt, dass Gott selber darstellen wird, was denn Rettung bedeutet für den Einzelnen. Und dass die Leute hier sich als Gerettete erlebt haben, zuerst, und dann erst gemerkt haben, was steht denn da überhaupt im Alten Testament alles über Gericht. Das war also gar nicht ihr Thema zuerst, sondern sie haben sich selber als die Geretteten erlebt. Ich glaube, das ging auch darum, wenn man also denkt, wie griechische Götter damals gelebt haben. Die waren überhaupt nicht interessiert am Menschen, sondern man musste sie also immer beschwichtigen, man musste viel für sie opfern und die waren nicht den Menschen zugewandt. Die haben eher gesagt, die Menschen sollen für uns arbeiten. Und wenn ihnen dann ein liebender Gott gepredigt wird, dann war das, glaube ich, für die Griechen damals eine Revolution. Was für uns heute eine Alltäglichkeit ist. Ne? Ich denke, das also irgendwo wieder zu entdecken, von der Liebe Gottes zu sprechen und darauf auch die Hoffnung zu bringen. Die Hoffnung bedeutet ja, Jesus macht alles neu. Und der Wiederkommende ist derjenige, der alles wieder neu macht, der wirklich das Reich Gottes aufrichten will. Und sich darauf zu freuen, dass da wirklich was ganz Neues entsteht, das war, glaube ich, das Thema, wenn Paulus von Wiederkunft spricht. Und diese Gedanken sind also solche, die Gott selbst hineingelegt hat, eben in die Menschen. Deshalb möchte ich auch irgendwo nochmal so mit diesem Wort von Paulus jetzt schließen, dass er gesagt hat, das Evangelium, ich schäme mich dessen nicht. Es ist eine Gotteskraft. Und die neu zu entdecken, denke ich, wäre so unser Thema. Amen. Wir wollen jetzt noch